Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Über ein Jahr ist es schon wieder her, dass das Urteil im sogenannten NSU-Prozess am Oberlandesgericht München gesprochen wurde. Ein Urteil, das in vielerlei Hinsicht sehr unbefriedigend war, das unzählige Fragen offen ließ, vor allen Dingen für die Nebenkläger, die Angehörigen der Mordopfer. Einige werden sich vielleicht an das NSU-Tribunal erinnern, ein Zusammenschluss von Kulturschaffenden und verschiedenen Aktionsbündnissen, das auch den Versuch unternahm, zusammen mit den Angehörigen weiter aufzuarbeiten. An diesem Wochenende stellt sich nun das Haus der Kulturen der Welt in Berlin der Frage, was von diesem Prozess geblieben ist, in einer Installation und Gesprächen mit Ehefrauen, Töchtern und Müttern der Mordopfer. Thomas Fitzel.
Am Anfang war noch Hoffnung, aber dann nur noch Dunkelheit, sagt die Ehefrau eines der Mordopfer in einem Filmausschnitt, der auf einem der 8 Monitore in der Eingangshalle des Hauses der Kulturen der Welt zu sehen ist. Die Dokumentarfilmerin Aysum Bademsoy hat die Familienangehörigen der Mordopfer während des gesamten Prozesses begleitet.
Mir war das sehr, sehr wichtig in dem Moment, wo ich das mitgekriegt habe. Also das war schon so, dass da immer Kleinunternehmer umgebracht wurden und Väter von Familien.
Gerade weil alle Opfer gut integrierte Kleinunternehmer und Familienväter waren, kann keiner der Angehörigen bis heute glauben, dass sie bloß zufällig von dem NSU-Trio ausgesucht wurden. Sie müssen stattdessen Helfershelfer vor Ort gehabt haben, die die Situation und Örtlichkeiten sehr gut kannten. So blieben auch nach dem Ende des Prozesses jede Menge Fragen, die der Sohn des ersten Mordopfers, Enver Şimşek, auch in diesem Film aussprach.
Ich kann nicht abschließen, weil ich das Gefühl habe, dass nicht alles dafür getan wurde, um alles aufzuklären.
Aber bis zuletzt hatte man den Familien nicht zugehört. So hat Adile Şimşek von Anfang an gesagt, ihr Mann sei sicher von Nazis ermordet worden, aber niemand nahm sie ernst. Man ließ die Familien bis 2011 allein. Adile Şimşek verfiel in eine tiefe Depression und ihre damals 14-jährige Tochter Semiha musste sämtliche Kommunikation übernehmen.
Keiner kam an die Tür und hat geklingelt und gefragt, wie geht's euch denn? Was ist denn hier wirklich passiert? Keine Beratungsstelle, niemand hat uns angesprochen und meine Mutter, die kannte ja kein Deutsch. Sie wusste nicht, wo sie mal hingehen kann. Aber 2011, als es dann öffentlich wurde, dass es NSU ist, sind sie bei uns angestürmt. Nach 11 Jahren brauche ich doch keine Hilfe mehr. Wir sind so stark genug. Wir brauchen niemanden.
Erst als durch den Selbstmord von Uwe Bönhardt und Uwe Mundlos, ein Selbstmord, der auch bis heute noch Fragen aufwirft, der Verhaftung von Beate Zschäpe sowie der Entdeckung der Bekennervideos, die Taten endlich aufgeklärt wurden, da stürzte sich zwar die Presse auf die Familien, aber von der Justiz, das heißt dem Staat, kam immer noch wenig.
Am schlimmsten war das, dass viele Familien in dem Saal, das sich anhören mussten, was irgendwie diesen Familien zugute gesprochen wurde, aber die Familien selbst mit keinem Wort des Danks hat der Richter ein Wort an die Angehörigen gerichtet.
An diesem Abend im Haus der Kulturen der Welt konnte nichts Neues gesagt werden. Es ging eher darum, das Gedächtnis wach zu halten, da wir viel zu schnell vergessen und bis heute sind es im kollektiven Bewusstsein immer noch die Opfer der anderen und nicht unsere Opfer. Dies wurde doch sehr deutlich vor Augen geführt in diesem doch sehr bewegenden und emotionalen Abend. Adile Şimşek blieb stumm neben ihrer Tochter sitzen. Anders Elif Kubaschik, die Witwe von Mehmet Kubaschik, der das 8. Opfer war. Sie hat sehr kämpferisch immer wieder durchgesetzt, dass die Akten nicht geschlossen wurden. Wenn wir jetzt aufhören, sagte sie, dann wird es immer weitergehen. Und es ist ja weitergegangen. Der Mord an Walter Lübcke steht für die Familien der Mordopfer genau in dem gleichen Zusammenhang und geschah auch aus dem gleichen Netzwerk heraus. Davon sind sie felsenfest überzeugt. Aber es musste erst ein Deutscher ermordet werden, dass zumindest in Fragen der Akten, die unter Verschluss liegen, Bewegung kam. Ayşe Güleç gehört zu den vielen Aktivistinnen, die dafür sorgten, dass die Aufklärung immer wieder gefordert wurde.
Was ich erzählen wollte, ist, dass nach dem Mord von Herrn Lübcke es zum Glück natürlich eine Welle von Empörung ging, auch in Kreisen, die sich sonst für den NSU nicht interessiert haben. Aber durch diese Empörung sozusagen es jetzt geschafft worden ist, dass die Akten, die für 120 Jahre in Hessen gesperrt worden sind von dem Verfassungsschutz, von dem hessischen Verfassungsschutz, jetzt runtergestuft worden sind auf 40 Jahre Sperrfrist.
Zu Anfang der Veranstaltung wurde gesagt, dass die NSU-Morde ein Trauma für unsere Gesellschaft darstellen würden. Doch ist doch eher das Gegenteil der Fall. Bis heute wird verdrängt, dass ein aktives rechtsterroristisches Netzwerk existiert, das immer wieder mal Mordlisten erstellt oder Anwältinnen bedrohen kann, aber erfolgreich immer wieder als Einzeltäter verkauft wird. Und ebenso wird verdrängt, dass in einem Rechtsstaat Akten geschreddert und Beweise vernichtet wurden und sich Behörden hartnäckig der Aufklärung verweigern können, trotz unzähliger parlamentarischer Untersuchungsausschüsse. Genau diese Erfahrung, wie man die Aufklärung dennoch voranbringen kann, soll morgen in einigen Workshops weitergegeben werden.